Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind zusammengekommen, uns einzustimmen auf den dritten Fastensonntag. Und so hören wir die erste Lesung aus dem Buch Exodus im 20. Kapitel. In jenen Tagen sprach Gott auf dem Berg Sinai all diese Worte: Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Bei denen, die mir Feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen, an der dritten und vierten Generation. Bei denen, die mich lieben und auf meine Gebote achten, erweise ich Tausenden meine Huld. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbat. Halte ihn heilig. 6 Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. Der 7. Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun. Du, dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, dein Vieh und der Fremde, der in deinen Stadtbezirken Wohnrecht hat. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazu gehört. Am 7. Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn für heilig erklärt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in deinem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst nicht morden, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen, du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen, du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel oder nach irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, wir könnten uns nun viele Gedanken machen über die 10 Gebote. Für manche Leute war das vielleicht schon beengend. Und da kommt die Du-musst-Atmosphäre auf. Und dann steht der strenge und strafende Gott vor unseren Augen. Lassen wir diese Gedanken einmal beiseite. Wenn wir ganz am Anfang des Textes stehen bleiben, da hören wir etwas ganz Wesentliches, um was es geht. Ich bin, Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Das ist der Hintergrund des Geschehens. Und auch hier bleiben wir nicht einfach nur bei dem Land Ägypten stehen, sondern wir können das ein bisschen weiter gesteckt anschauen. Und es geht um das ganze Leben. Und es geht eben wieder um diesen Unterschied zwischen der Welt und Gott, zwischen dem Profanen und dem Heiligen, zwischen dem Fürstentum des Fürsten dieser Welt und eben dem Reich Gottes. Und hier steht im Hintergrund, wie der Herr sein ganzes Volk herausführen möchte aus diesem Elend und der Verlorenheit dieser Welt. Auch aus den kleingesteckten Dimensionen, die nur wenige Jahre gehen und durchsetzt und zerfressen sind von Egoismus, Bosheit, Kleinkariertheit und von all diesen Dingen, die uns das Leben so schwer machen. Wer ist Pharao? Wer ist Ägypten und die Sklaverei? Schauen wir doch letztlich einmal auf all die Dinge, die uns das Leben so schwer machen. Das fängt vielleicht schon an, wenn wir uns Gedanken machen über die ganzen Gebundenheiten unserer Zeit oder auch die Gebundenheiten anderer Zeiten. Sei es Krieg im Zweiten Weltkrieg oder sei es Drogenkrieg irgendwo in unserer Zeit. Die Dinge sehen so ganz anders aus und die Zahlen der Opfer und die dazugehörigen Schmerzen sind weitgehend die gleichen geblieben. Und wenn wir uns nun anschauen, wo das alles herkommt und wo es geblieben ist, wir sind immer wieder konfrontiert mit ganz kurzfristigen Geschichten. Nun schauen wir zurück auf den Pharao in Ägypten, auch mit seinen Pyramiden und so weiter. Ein paar Jahre hat er gelebt. Hinterlassen hat er wahrscheinlich in vielen Menschenherzen einen Trümmerhaufen. Geblieben sind ein paar Steinberge, die eigentlich niemandem gehören, und eben eine Menge Schmerzen. Und genau das sind doch die Dinge, wo der Herr drauf geht, so mit uns zu arbeiten. Das sind die wesentlichen Inhalte, wo wir hier hingeführt werden. Und wenn wir durch den Text ein bisschen genauer durchschauen, dann werden wir viel mehr von der Art und von dem Charakter des Herrn feststellen. Da werden wir schon feststellen, wie er wirklich ist. Allein auch die Geschichte mit dem Ruhen und mit dem siebten Tag, den hat der Herr für heilig erklärt. Das hat nichts mehr zu tun mit irgendeiner verbissenen Sonntagspflicht, sondern man stelle sich einmal vor, was es bedeutet, dass wir so einfach die Möglichkeit haben, mit dem Heiligen konfrontiert zu werden, uns da hineinbegeben zu können und ganz nahe bei diesen Dingen zu sein. Nehmen wir mal an, es passiert ein Wunder. Es hat jemand Bilokation oder Levitation. Der kann schweben oder gleichzeitig zur selben Zeit an verschiedenen Orten sein oder so irgendwas? Wie würden wir uns aufregen? Wie würden wir zusammenrennen? Was würde es für ein Geschrei geben, wenn irgend so etwas unter uns erscheinen würde? Oder wenn einmal eine massive Heilung geschieht und dergleichen. Was sind wir doch eigentlich scharf drauf, solche Sachen zu erleben? Und wenn man das nun aufs Ganze sieht, das hat es bestimmt da und dort immer wieder gegeben. Es ist bezeugt in manchen Heiligsprechungsakten und so weiter. Aber was ist das schon? Ganz kleine Ausschnitte. Und wenn nun der Herr zu uns kommen möchte, stellen Sie sich mal richtig vor, wir merken das und wir nehmen es nicht nur so wahr und gehen dann darüber hinweg und dann, dass wir darauf eingestimmt werden, dass es so wird bei uns wie bei ihm. Da kommen wirklich bedeutende Dinge heraus, die für uns sehr wichtig und beeindruckend sind. Und dass wir dem einmal dahinterhergehen. Wir können das alles haben. Und eigentlich kostenlos. Wir dürfen im Herrn ruhen und er möchte uns so vieles zeigen. Und zwar ganz gut. Wenn man sich des Weiteren vorstellt, beim Herrn gibt's alles. Und dieses alles, das umfasst wirklich alles. Wir können das überhaupt nicht fassen. Wir brauchen im Moment auch gar nicht alles. Wir kämen damit gar nicht hin. Aber allein wenn wir wissen, dass wir mit hinein dürfen zu ihm und diese unglaubliche Fülle sehen, was müssen wir da noch streiten und geizen und uns schlagen und uns anzeigen und alles sowas, was uns hier das Leben schwer macht. Eigentlich kann das alles weg. Und in diese große Freiheit und auch Weisheit, da möchte uns der Herr hineinführen. Wir sehen also nun hier in diesem Text, wenn wir ihn genauer anschauen, gar nicht mehr diese vielen Geschichten mit der Strafe und alles sowas, sondern hier sehen wir, wie der Herr ganz geduldig und so wie wir mitkommen, Schritt für Schritt, auch wenn es für seine Verhältnisse unendlich langsam ist und ewig lang dauert, aber wie er mit uns Schritt für Schritt durchs Rote Meer, durch die Wüste den Weg geht, bis ins gelobte Land, bis in die heilige Stadt Jerusalem, bis zum himmlischen Hochzeitsmahl. Zweite Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther im ersten Kapitel. Brüder, die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für die Juden ein empörendes Ärgernis. Für die Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, ist es heute nicht noch ganz ähnlich, wie auch schon zu der Zeit, als diese Lesung geschrieben wurde? Vielleicht müsste man andere Namen einsetzen. Und vielleicht geht es auch nicht nur um irgendwelche Völker oder irgendwelche Nationen, sondern könnte man vielleicht philosophische Namen zum Beispiel eintragen, die Namen von Weltanschauungen oder von anderen Kulturen oder allein schon das, was bei uns in der westlichen Welt so alles durchdiskutiert wird. Mit dieser ewigen Diskutiererei, da wird man an kein Ende kommen. Und so war es wohl hier auch schon irgendwo am Areopag und bei den Griechen und bei den Römern und an all diesen Plätzen, in den großen Städten, in der Meinungsvielfalt und so weiter. Durchgekommen ist man da eigentlich aus eigener Kraft so gut wie überhaupt nicht. Und die Weisheit und diese Zeichen und alles das, es war gut. Aber nun betrachten wir wieder diese kleinen Ausschnitte. Und wie waren sie denn wirklich? Wenn man mal genau hinschaut, da war das Leben ganz schön risikoreich. Und da konnte ganz schön viel Ungutes passieren. Bin mir nicht so sicher, wie angenehm es wirklich gewesen ist, irgendwo bei den Griechen oder im Römischen Reich. Auch mit dem Hintergrundwissen, dass es da vielleicht Krieg und Spiele gibt und das Amphitheater gibt und wie man da wohl umgeht mit dem Menschen, der mal mit der einen oder anderen Sache nicht mitgekommen ist und alles sowas. Solange man da auf der richtigen Seite steht und auf der Höhe der Welle schwimmt, ist das ganz gut, aber es ist doch gleichzeitig auch ein Hauen und Stechen und eine ständige Unsicherheit. Es ist vielleicht wie beim sportlichen Wettkampf. Solange du oben bist, solange du auf der Siegerserie stehst, ist es gut. Aber wehe dem, der vielleicht mal nur in der zweiten Reihe steht. Schauen Sie sich an, wie schnell da die Sterne aufgehen, wie schnell sie aber auch wieder untergehen. Da brauchen wir nur mal vielleicht die Geschichte irgendeines Fußballtrainers oder einer ähnlichen Person anzuschauen. Da können wir so schön dann erkennen, wie labil alle diese Sachen in unserem Leben sind. Darauf zu bauen, ist letztlich eine gefährliche Geschichte. Und selbst wenn sie ein paar Jahre hält, irgendwann wird der Mensch alt und schwach. Und dann? Da kommen wir nicht weit. Und nun heißt es hier, wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Den Juden ein empörendes Ärgernis und für die Heiden eine Torheit. Für die Berufenen aber Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und da schauen wir drauf, da kommt eine ganz andere Dimension auf. Das ewige Leben. Und betroffen sind hier alle. Und hier geht es nicht mehr um die Muskelkraft oder um die Intelligenz. Hier geht es um das Herz, um die Seele, um die ganze Herzenshaltung. Da können wir auch auf die ganzen Angelegenheiten von Karriere schauen. Und da haben wir so zwei so Gegensätze. Auf der einen Seite, da können wir vielleicht sehen, eben Karriere, dass man ein Star wird, dass man berühmt wird, dass man reich wird und dass vielleicht alle Leute beeindruckt sind von uns und so weiter. Und dann auf der anderen Seite, da sehen wir vielmehr den Begriff Lobpreis. Und ob nun ein solcher Lobpreis stattfindet irgendwo vor Tausenden von Leuten, die viel Eintritt gezahlt haben, oder allein vor dem Angesicht des Herrn, das spielt keine Rolle, sondern hier ist einfach wichtig, dass der Herr so nahe ist und dass wir hinzutreten dürfen zu seiner Majestät. Und auch der ganze Ablauf von einem solchen Lobpreis ist völlig anders als der Ablauf einer Karriere oder einer Aufführung oder all dieser Dinge. Das darf schon schön sein. Das darf auch äußerst akkurat sein. Aber das ist nicht die letzte Instanz. Diese Philosophen und was da alles ist bei den Griechen und so, die waren schon akkurat, die waren tipptopp, die waren picobello, wie man so sagt. Und dieses Wort, das kann uns vielleicht mal ganz schön erschrecken. Vielleicht denken wir da durchaus auch an den Lehrer in irgendwelchen Angelegenheiten, der da uns mal in frühen Jahren gewissermaßen die Daumenschrauben angelegt hat. Das war dann schon richtig, das war dann schon tipptopp, das war dann schon wirklich picobello. Aber dieses Wort, wenn wir es mal richtig reinlassen, das lässt uns immer noch fast das Blut in den Adern gefrieren. Und wenn es noch so tausendprozentig ist, dann merken wir da auch wieder, wenn wir dann zum Herrn in den Lobpreis gehen. Es hat sofort einen ganz anderen Charakter. Und hier sehen wir wieder diese berühmten Professoren, die wichtig sind und streng sind und die schimpfen können. Und wenn jemand eine dumme Frage stellt, dann wird er abgeschmettert und so weiter. Und dann sehen wir auf der anderen Seite Christus als den Gekreuzigten. Und wenn da nebendran auch irgend so ein Verbrecher hängt, oder wenn dann da der römische Soldat dasteht und so, dann können wir schauen, wie der Herr damit umgegangen ist. Dieses Wort an diesen Dismas, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Wie anders klingt doch das. Und hier haben wir also schon ein bisschen so diese Atmosphäre von den Unterschieden zwischen Himmel und Erde, zwischen Karriere und Lobpreis, zwischen Aufführung und eben sich einfach dem Herrn annähern dürfen. Und wir dürfen diese Dinge ganz schön ernst nehmen. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen. Das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Gott ist nicht töricht und Gott ist auch nicht schwach. Aber wenn wir das nun jetzt mal von der Dimension des Kämpfens ansehen, Wie schnell kriegt man hier auf dieser Welt eine drauf? Und der Herr, er neigt sich uns viel mehr zu. Vielleicht ist das das, was gemeint ist mit töricht und schwach, von dem hier geschrieben ist. Das ist diese Liebe, die der Herr zu uns hat. Die lässt ihn weich werden und ganz mild werden und sich uns zuneigen. Selbst dann, wenn wir es nicht gut gekonnt haben. Und so. Wie gut tut das? Wie wichtig ist das? Das ist nicht Schwäche in einem zerstörerischen Sinn, sondern das ist seine Liebe zu uns. Und zwar zu jedem. Da sind auch so Leute angesprochen, die nicht berühmt sind und nicht besonders sind, die nur im Alltag stehen. Aber wo sich hinter dem grauen Alltag auch richtige Juwelen in der Seele verbergen. Der Herr, der haut da nicht irgendwelchen Misthaufen drauf oder so etwas, sondern er holt sie heraus und er bringt sie zum Leuchten vor seinem Angesicht. Und hier beim Herrn, da ist die Fülle des Lebens. Das können wir ruhig dem entgegenstellen, was diese Welt zu bieten hat. Und der Herr, er möge es uns richtig erschließen, wie es aus dem menschlichen Wort heraus eigentlich gar nicht gescheit erklärt werden kann. Aber er möge uns da hineinführen, dass diese Dinge in unserem Leben richtig aufgehen und zum Tragen kommen. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes im 2. Kapitel. Das Pascha-Fest der Juden war nahe, und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus. Dazu die Schafe und Rinder, das Geld der Wechsler schüttete er aus und ihre Tische stieß er um. Zu den Taubenhändlern sagte er: Schafft das weg hier, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich an das Wort der Schrift: Der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Da stellten ihn die Juden zur Rede: Welches Zeichen lässt du uns sehen als Beweis, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen: Reißt diesen Tempel nieder, in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden: 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut, und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum Pascha-Fest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, als sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, der Tempel ist das Haus Gottes. Und wie man hier sieht im Text, da war es wohl ganz schön lebhaft. Da muss es ganz schön zugegangen sein. Diese Händler, und allein wenn man sich das mal vorstellt mit den Schafen und den Rindern und den Tauben, den Geldwechslern, Markthallencharakter, wir das gehabt haben im Sinne des Orients. Laut wird es gewesen sein und auch ein bisschen gefährlich. Das waren schon alles Händler. Die haben schon gewusst, wie es geht. Denen brauchte man in ihren Bereichen keine Nachhilfe zu geben. Was glauben Sie, wie wichtig denen der liebe Gott gewesen ist? Ganz arg wichtig. Und zwar so wichtig, dass er gerade gut dazu war, um denen die Kassen zu füllen. Der Gott, der war denen, diesen Händlern, genau so wichtig, dass er ihnen vielleicht sogar eine Grundlage gegeben hat, die Menschen zu betrügen, die Menschen übers Ohr zu hauen und eben rauszuschinden, was rauszuholen geht. Vielleicht noch ein paar fromme Sprüche obendrauf und so. Und auch hier, da haben wir wieder sehr deutlich zu sehen, diese Gegensätze zwischen dieser Welt und dem Reich des Herrn. Und da wissen wir nun auch genau, wo der Herr uns hinführen möchte und was letztendlich die Fürsten dieser Welt zu bieten haben. Und wir haben auch das in diesem Text zu finden. In dem Moment, wenn es da einmal auch nur ein bisschen ans Eingemachte geht, dann erhebt sich doch ganz schnell ein riesengroßes und scharfes Geschrei. Und da müsste man eigentlich fast sehen, dass so diese Geschäftsgebaren und so, das sind doch in diesen Bereichen solche Dinge wie geradezu das Allerheiligste, der wichtigste Körperteil des Menschen, das Portemonnaie, das Konto und vielleicht auch der entsprechende Einzugsbereich. Man stelle sich vor, da kommt mal einer rein und beschädigt vielleicht den Standplatz, indem er sich da in die Nähe gestellt hat oder so. Oder da sagt mal irgendeiner etwas, da hat irgendeiner mal ein Bild und dann kommt gleich dieses ganz gespenstisch große Wort vom Urheberrecht. Und dann geht es da los und dann kann man sich da schön das Leben schwer machen für ein paar Pfennige und kann sich da richtig zur Sache gehen, gegenseitig. Und ich glaube, das sind alles so Dinge, da dürfen wir schon ein bisschen aufpassen. Es geht doch gar nicht darum, dass da irgendjemand wieder irgend so ein paar Kleinigkeiten auf die Seite tut oder so, sondern es geht doch in all diesen Dingen immer wieder um den Aufbau des Reiches Gottes. Da kann ich mich heute auch ganz akut schon fragen. Wenn ich irgendwelche Dinge tue und sage und von mir gebe, bin ich dann die letzte Instanz? Bin ich dann so wichtig? Oder ist es nicht vielmehr zum Beispiel, dass das Wort des Herrn auch durch mich hindurchfließt? Und dass der Herr durch mich spricht? Ist es dann so wichtig, sich da drauf zu setzen und dann irgendwo darum zu kämpfen, das ist meins. Das gehört mir ganz allein. Und wenn dann jemand kommt, dann möchte man geradezu sehen, wie so jemand mit dem Teppichklopfer um sich schlägt, damit sie alle fortbleiben. Denn mein Geld. Oder so ähnlich. Und diese Dinge, die hat der Herr hier angesprochen. Wenn es so ist, in seinem Tempel, in seinem Heiligtum, in seinem Allerheiligsten, das geht ganz in eine andere Richtung, als wie er es für seinen Himmel vorgesehen hat. Hier haben wir eigentlich andere Formen von Ägypten und von Pharao, von all diesen Sachen. Und der Herr hat sein Volk durchs Rote Meer geführt, damit all dieses Zeug abgewaschen wird. Und damit wirklich die Freiheit der Kinder Gottes und die Fülle des Lebens herauskommt. Was für ein Unterschied steht hier im Raum. Und nun können wir noch einmal diese Worte etwas betrachten. Wenn ich jetzt irgendwie eine Weltberühmtheit bin oder wenn ich einfach beim Herrn im Lobpreis stehe. Das sind gewaltige Unterschiede. Aber ich glaube, das mit dem Lobpreis, das ist ganz viel besser als das andere. Denn das mit dem Lobpreis, das dauert ewig. Und das ist so wie im Himmel. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Aus dem Kloster Waghäusel sprach zu ihnen Pater Hermann Josef Hubka.